Ja, Leute, eine ganz besondere Ehre für uns. Zur 300. Folge, was schon verrückt genug ist für uns in der Vorstellung, dass wir 300 Mal in Folge jede Woche eine Episode rausgebracht haben. Und wir haben wirklich einen ganz besonderen Gast für uns und für euch. Und wir sagen herzlich willkommen, Joey Kelly. Ich glaube, du ahnst gar nicht, wie viele Menschen in unserer Community du schon inspiriert hast mit dem, was du also mindestens sportlich und im Showsport gemacht hast. Wie geht's dir? Was treibt dich so kurz vor Weihnachten um?
Erstens, hallo an allen, die zuhören, an Ralf, an Philipp, und mir geht's super. Wir haben halt Ende des Jahres und 2026 kann kommen. Ich bin gesund. Dieses Jahr 2025 war brutal stark. Einfach, es ist so viel los und alles nur positiv und alles nur, ja, es kann einfach nur so weitergehen.
Also das ist ja schon mal ein schönes Resümee, so kurz vor den Feiertagen, vor dem Jahreswechsel. Wenn man dir auf Instagram folgt, dann kommt man ja nicht umhin zu sehen, dass du ein krasses Pensum auf jeden Fall hast. Also du bist ja wirklich jeden Tag Action, Vortrag, Event hier und da gleichzeitig. Ja, auch für verschiedenartigste sportliche Challenges zu haben. Da kommen wir nachher natürlich ausführlicher drauf. Wir haben es zuletzt gesehen beim RTL Spendenmarathon, was für dich ja auch eine Tradition ist, da jedes Jahr, ich glaube, das war 20 Mal in Folge oder 30 Mal in Folge?
20 Mal.
20 Mal in Folge, genau. 30 Jahre Jubiläum, also 20 Mal in Folge eine 24-Stunden-Challenge machst. Und damit natürlich auch Geld generierst für einen guten Zweck. Wie ging das denn bei dir überhaupt mal los mit dem Sport? Weil ich glaube, ganz viele werden dich natürlich noch aus dieser Ära vorher wahrscheinlich kennen, ne, musikalischen Ära. Und hast du zu der Zeit schon Sport getrieben oder kam das für dich erst so danach?
Nee, das kam, also ich habe immer gerne Sport gemacht als Teenager und habe dann halt vor dem Ausdauersport 5 Jahre Kampfsport gemacht. Hm. Immer im Amateurbereich. Und dann kam der Ausdauersport aus einer Wette. Das ist schon, ja, das kommende Jahr 2026, 30 Jahre her. Und da war ich halt Anfang 20 und habe da gewettet, dass ich so einen Volkstriathlon schaffe, so die klassische olympische Distanz. Hab da mitgemacht und ich habe gedacht, ich gewinne so ungefähr. Und bin Drittletzter geworden. Und dann im Ziel habe ich geschworen, mir selbst so, das machst du nicht nochmal. Also es war noch schlimmer. Und zwar, ich bin beim Start direkt rausgegangen. Ich habe für diesen Triathlon auch gar nicht trainiert, weil ich dachte, ich mache das aus dem Kalten natürlich. Bin dann rausgeschwommen und nach 70 Meter habe ich keine Luft mehr wegbekommen. Und dann habe ich mich an so eine Buoy festgehangen. Und aus Panik bin ich zurückgeschwommen. Und dann habe ich mir das Neoprenanzug ausgezogen, weil ich keine Luft mehr bekommen habe, weil er war etwas klein. Und dann, eigentlich wollte ich aufhören, aber dann kam irgendwie so gefühlt so eine Stimme aus irgendwo. Das war aber ganz schon eine Blamage, ne? Und dann dachte ich, komm, du probierst es nochmal. Dann bin ich ohne Neopren reingegangen und habe dann die 1,5 Kilometer geschwommen, die 40 Fahrrad gefahren und gelaufen, die 10. Aber gefühlt war ich nie Letzter, weil ich bin in der ersten Staffel gestartet. Oh, okay. Und da gab es halt 10 Staffeln gefühlt oder so, alle 10 Minuten, dass das Feld halt quasi ein bisschen auseinandernimmt. Und aber im Zielergebnis war ganz klar, dass ich jetzt wirklich der gefühlt Letzter war. Und aber ein paar Tage später habe ich dann festgestellt, ich dachte, wow, der Ausdauersport ist vielleicht doch der optimale Ausgleich zu dem Beruf als Musiker. Aber auch mein Job, ich habe ja halt und immer noch, wir haben ja eine GmbH und GbR, Kelly Family GbR, und kümmert sich halt quasi um die ganzen Musikrechte der Kelly Family, Produkte und Backkatalog und GEMA und wenn die Kelly Family auf Tour geht und etc., also eigenes Management. Und da habe ich immer drin gearbeitet Und so war das halt quasi der optimale Ausgleich zu den zwei Berufen. Und dann später 1999, und ich behaupte eigentlich, dass ich einen Job bekommen habe, weil ich den immer haben wollte, ist, dass ich dann halt in beiden Betrieben der Geschäftsführer sein darf, um mich um Finanzen zu kümmern für die Familie, früher meine Eltern und immer noch meine Geschwistern. Und genau, der Ausdauersport hat einfach geprägt. Und wenn du halt dann irgendwann mit 5, 26 dann halt Ironmans, Ultraman, Wüstenläufe, Race Across America etc. Ja, mein Vater hat schon gesehen, dass da der junge Mensch brennt und der will unbedingt es wissen und der hat Ehrgeiz und der Sport setzt natürlich Energie auf Schienen. Und mit Ausdauersport und mit Wettkämpfe und Challenges wächst du mit der Aufgabe und du wärst halt so von junger Mann zu einem erwachsenen Mann.
Also erstmal, das ist fast parallel zu meiner ersten Triathlon-Erfahrung. Ich habe das in Hamburg gemacht und ich schwimme eigentlich ganz okay. Ne? Vom Studium her noch Rettungsschwimmer und so weiter. Aber ich hatte halt auch einen Surfanzug an und der ist halt auch zu eng einfach zum Schwimmen. Und ich war vielleicht ein bisschen später, so bei 150, 200 Metern, aber auch dieses eng nicht mehr atmen können, Panik. Das ist so ein Scheißgefühl. Wer das noch nie hatte, das braucht niemand. Und das ist wirklich so ein existenzielles Ding, ja, dass man denkt, das kann jetzt nicht sein. Und dann gehen ja so viele rote Lampen an in dem Hirn ja halt auch, ja. Und es ist so eine Erleichterung, wenn man diesen Scheißanzug wieder aus hat und denkt, ich kann jetzt wieder atmen, ja. Das ist für viele ja, also für dich ja, Philipp, auch, ja. Es ist ja diese Angstvorstellung, wenn man nicht safe ist beim Schwimmen, also beim Schwimmen plötzlich mit Menschen um einen rum, in einem offenen Gewässer, wie auch immer, ist das ja der erste Schritt, den man da machen kann. Ne? Ihr könnt alle gerne mitkommen in die Triathlon-Camps. Ich mache inzwischen Joey Triathlon-Camps. Wir bringen euch das dann bei, ne? Dass man da am Anfang nicht wieder zurück muss oder Platzangst kriegt oder was auch immer. Ja? Was ja daran spannend ist, Joey, das erste Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass Sänger ja ein besonderes Lungenvolumen haben, ja, einfach vom Singen her, ja, also Musiker, ja, war bei David Lee Roth, dem Sänger von Van Halen, der irgendwann mal in den 80ern gesagt hat, also egal was wir machen, 10 Kilometer kann ich immer aus dem Stand laufen. Da habe ich gedacht, was? Der 10 Kilometer aus dem Stand laufen? Nie und nimmer. Ja, aber wenn man sich das mal klar macht, durch das Singen, Atmen, wie auch immer, ist ja eine andere Voraussetzung schon für Sport treiben, als wenn jemand einen Job mit den Händen macht oder mit dem Kopf oder nur rumsitzt. Ja? Also das ist ja schon, das, was passiert bei Musikern, ist ja auch eine Körperlichkeit, die sich ja dann in Sport relativ leicht sogar übersetzt, ne? Wenn man sich das vorstellt.
Ich glaube nicht, Ralf. Also die meisten Musiker laufen nicht.
Der ja, das hat vielleicht aber Gesetz, also wie soll ich sagen, aus Bubble-Gründe.
Der Sänger von Van Halen, was die wenigsten wissen ist, der war halt ein Hochleistungssportler, der war ein Kletterer und da gibt es sogar ein Video von den 80er oder 90er Jahren, der klettert halt quasi solo-free.
Oh, das weiß ich nicht.
Also die absolut, sag ich mal, steilsten Wände, der war ja halt quasi eine Ausnahme, sag ich mal. Natürlich gibt es, ich sag mal, einigen Sängern, ich nehme mal halt zum Beispiel, ja, deutscher Sänger, wen gibt es, der Sportler war? Till Lindemann, der war früher Leistungsschwimmer.
Ja, Sänger von Rammstein, ne? Mhm,
genau. Genau, der hat halt quasi, ja, war sogar Europameister in Schwimmen, Olympiakader in der ehemaligen DDR. Es gab ein paar natürlich, aber die meisten nicht. Aber die gute Frage ist, ich weiß nicht, ob das Singen halt quasi, wenn man halt vielleicht ein gewisses Volumen hat, dass das für den Sport hilft. Schaden tut das, ich glaube, auf keinen Fall. Die Frage ist nur, ob Sauerstoff reicht oder ob man Kondition braucht. Wenn man auf der Bühne 2 Stunden trommelt, dann ist es definitiv körperlich anstrengend. Das weiß ich von meinem Bruder Angelo. Gitarre spielt er weniger. Wiederhin, wenn du zum Beispiel jetzt wie manche, ich sag mal Bon Jovi, der halt früher und vielleicht immer noch hin und her rennt von der einen Ecke zur anderen, dann müssen die natürlich, der macht auch Meter und das ist schon dann halt quasi natürlich, dann hat er noch ja das Mikrofon mit dem Stand, den er hin und her, natürlich müssen einige fit, ich meine, Aber es gibt auch andere, sag mal, Beispiele. Ich sag mal, Guns N' Roses, der Sänger Axl Rose, der war früher sehr, sehr fit, obwohl die halt quasi unfassbar, sag mal, viel konsumiert haben. Vielleicht war das einfach nur, weil der Körper das mitgemacht hat, weil er eine gute Konzentration haben. Aber in der Regel, viele Musiker, die ernähren sich nicht so richtig gesund und bewegen sich zu wenig. Die Uhrzeiten sind nicht optimal. Aber für mich war das die absolute Rettung. Also hätte ich den Sport nicht gehabt, dann hätte ich meinen Job in der Firma niemals halten können, weil einfach diese Termine, die man machen muss, ins Büro und dies und das und quasi. Also ich war auch nie jemand, der halt bis 11 Uhr pennt. Kann ich gar nicht. Also ich bin dann halt wie heute um 6:30, 7 spätestens wach auf die Beine und bin auf Achse und arbeite gerne. Der Sport hat mich halt quasi irgendwie, ich sag mal, gerettet in der Form, dass ich dann halt durch den Sport unwahrscheinlich viel Energie bekommen habe, viel mehr Leistung und Kraft, körperlich, mental, dass ich halt nie die Probleme hatte, dass ich dann halt einen Psychiater brauchte oder halt in Depression. Also es ist auf jeden Fall eine gute Therapie, die jedem hilft. Und es ist kostenlos, man muss es einfach nur annehmen, wenn man Bock hat. Und Triathlon ist kompliziert zu trainieren, es muss nicht Triathlon sein. Es kann auch zum Beispiel Halbmarathons, das ist doch eine Distanz für jeden.
Meine Rede, Tobi.
So ist es.
Ja, das ist doch so, ja. Ich finde es fast tragisch, also historisch tragisch, dass es 40 Kilometer waren, die in der Sage übermittelt sind. Ja, weil deshalb machen das ja alle, ja. Deshalb macht ihr das ja alle, dieses Marathon-Ding. Ja, weil Halbmarathon klingt halt leider nicht so, wie soll ich sagen, ne? Groß, episch, ja.
Aber Halbmarathon ist gesund und Marathon ist nicht mehr gesund.
Here we go.
Aber ein Marathon zu laufen ist schon eine geile Sache. Aber
genau ist es doch am Ende. Es ist halt schon so ein cooles Achievement, oder? So mythisch aufgeladene Strecke, also aus der Geschichte, aber natürlich heute auch als geiles Event. Ich meine, du kennst dich ja aus. Wenn du so einen Big-City-Marathon läufst, es macht doch was mit einem, ne? Und wenn du jetzt überlegst, so, jeder hat vielleicht irgendwo einen Punkt im Leben mal so, wo er sagt, Mensch, ich brauche den Ausgleich oder die Herausforderung im sportlichen Bereich zu meinem Leben oder so. Und irgendwie ist es dann halt doch, finde ich, relativ naheliegend. So ein Marathon ist halt was Griffiges, ne? Weißt du, dass du so sagst, diese 42 Kilometer, die gibt's halt schon verdammt lange und irgendwie kann jeder was damit anfangen. Gleichzeitig, das wissen wir ja auch, musst du für einen Marathon schon trainieren, weil sonst macht der nicht so viel Spaß. Ja? Und wenn du das aber dann, ich glaube, das ist diese Mischung aus 3-4 Monate konsequent mal trainieren, was ja viele Menschen, glaube ich, vielleicht auch erst spät im Leben mal ausprobieren oder für sich entdecken, diese Herausforderung, Höhen, Tiefen, mental, alles auch in so einer Trainingsphase und dann on top, Race Day, Aufregung. Das haben ja auch viele vielleicht in ihrem normalen Alltag gar nicht so krass, dieses Nervenflattern so ein bisschen, dann krasse körperliche Anstrengung und Ekstase im Ziel. Dieses Gesamtpaket, diese Mischung, die macht, glaube ich, so eine Erlebniswelt aus, was halt für ganz viele Menschen total besonders ist. Ich bin aber total bei Joey, dass ich sage, ich glaube, für die meisten Menschen reicht auch ein Halbmarathon, weil es einfach auch sozial verträglicher ist, das Training dafür mit dem restlichen Leben, glaube ich, in Einklang zu bringen und im Zweifelsfall ja vielleicht auch ein bisschen gesünder ist.
Aber man muss auch sagen, wenn ich jetzt einmal jeden Tag, sag ich mal, jedes Wochenende 42 laufen würde, dann geht das wirklich, ich glaube, auf die Gelenke und auf alles. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel, ich sag mal, den Traum hast, einmal so einen Halbmarathon meine ich jetzt, gelaufen zu haben, dann ist es auch gesund, weil der Weg dahin ist 99% des Umfangs. Der Marathon selber an den Sonntag in Köln, den läufst du, du quälst dich einfach durch und zur Not gehst du auch zum Schluss ein Stück und läufst und gehst und dann bist du mit 4,5 Stunden im Ziel oder unter 4 sogar oder vielleicht 5,5. Es ist im Grunde egal, deinen ersten oder deinen einzigen Marathon, den du laufen willst, ob du denn jetzt, sag mal, Elton ist den Marathon in New York gelaufen mit 5:30, also unter 6 Stunden. Das war aus einer Wette mit der Stefan Raab, dass wenn der da verliert, dann muss er halt den Marathon laufen. Und das hat er quasi fast außen Stand. Und da denkt man, oh, wenn Elton Marathon laufen kann, dann kann jeder. Ja, aber man muss den Elton nicht unterschätzen. Ja. Der war nicht der Leichteste, aber der war trotzdem sehr sportlich. Der hat sehr viel Fußball gespielt und hat sich bewegt und der war immer, sag ich mal, ein bewegter Mensch. Und aber gesund, Ralf, bin ich bei dir, ist Halbmarathon die Distanz, wo ich sage, wenn ich immer in der Lage bin, einen Halbmarathon zu laufen, in 2, 2,5 Stunden, von mir aus unter 3 Stunden, dann bin ich körperlich fit und lebe damit eine viel höhere Lebensqualität. Privat, beruflich, alles. Und wenn man das bis zum hohen Alter, und wenn ich irgendwann mit 75 nur den Halbmarathon in 3,5 Stunden marschiere, dann ist es auch cool.
So Leute, wir hoffen, ihr habt nicht zu viel gegessen in den üppigen Zeiten der Festtage, aber was sollen wir sagen, Philipp? Ja, die Lieblingsgeschichten, die spart man sich ja dann doch ein bisschen auf. Bei mir sind das die Tüten mit den Nüssen von Seeberger, ja, weil meine absoluten Favorites. Ich fange ja damit tatsächlich morgens an. Ne? Erstmal so eine kleine Handvoll Walnüsse. Ja, also wir würden ja jetzt ernährungsphysiologisch sagen, schon mal ein paar Omega-Fettsäuren rein donnern, ja, aber es schmeckt einfach lecker. Ne? Ja. Dann ins Müsli rein. Ne? Aber das Edelste ist ja das, wo wir uns gar nie in die Quere kommen. Ja? Bei Paranüssen. Das ist das Edelste für mich. Da gehe ich ganz, ganz wie mit einem Edelstein mit um. Ja, immer nur so 2, 3 in das Müsli rein morgens. Perfekt.
Paranüsse bleiben bei mir tendenziell eher am längsten übrig. Ich bin Team Walnuss. Also Walnüsse ist mein absoluter Favorite. Und die gibt es natürlich auch von Seeberger in hervorragender Qualität oder auch eine Nussmix-Packung. Toppings, weil wir vorher gesprochen haben, ist auch bei mir, gerade wenn du zum Beispiel morgens irgendwie ein Müsli machst mit ein bisschen Skyr und so, bin ich auch großer Fan, ein paar Trockenfrüchte oben drüber zu streuen, ein paar Nüsse drauf zu machen. Das ist hervorragend. Also all das, das findet ihr natürlich bei Seeberger. Und wir haben die Aktion vom Dezember für euch auch im Januar, sodass ihr, egal ob ihr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz seid, bekommt ihr mit unserem Code BESTZEIT 20% Rabatt im Seeberger Online-Shop. Also auf jeden Fall reinschauen. Link findet ihr in den Shownotes.
Ja, absolut. Auf der anderen Seite, hast du mal darüber nachgedacht, dass ja dein Weg in den Ausdauersport dann ja relativ schnell war, ja? Dass du vielleicht auch ein außergewöhnliches Talent hattest für diese Art, weil es ist ja das, auf der einen Seite ist es ja diese Körperlichkeit, ja, also dass man bereit ist, sich lange mit seinem Körper auseinanderzusetzen, bereit ist, sich lange körperlich zu betätigen, aber es ist ja auch eine psychische Sache, ja, also dass man in der Lage ist, sich mental so lange auf etwas einzulassen, sich so zu fokussieren. Ja, wir kommen ja noch zu deinen Challenges, die dann ja deutlich länger noch waren als das, worüber wir gerade sprechen, nämlich über vielleicht eine Stunde oder 2 oder 3 Stunden laufen. Das ist ja eine Begabung, so in der Lage zu sein, sich selbst, seinen Körper und seinen Fokus darauf einzulassen, dass man sehr lange sich mit etwas so konzentriert und so konsequent auseinandersetzt. Hast du es ein bisschen bereut, dass du erst später und nicht schon eher angefangen hast? Weil da war ja irgendein Talent, das dich dazu befähigt hat.
Bereut? Nein, es war davor einfach überhaupt nicht möglich. Okay. Wir haben ja mit der Kelly Family bis Sommer 94 auf der Straße gespielt. Wir waren nirgendwo, wir hatten keinen Base. Wir waren immer unterwegs. Das heißt, es war undenkbar, dass ich dann halt in irgendeinem Laufverein drin gewesen wäre mit 8 oder 12 und dann halt geguckt von Leichtathletik hoch auf dann auf die längeren Distanzen, war ja einfach nicht drin. Das war unsere Berufe. Ich bin geboren in eine ungewöhnliche Familie. Ich war nie in der Schule. Es gab nur Homeschooling. Wir haben über ganz Europa immer gereist. Also wir waren niemals länger als ein paar Monate oder ein bisschen länger vielleicht in einen Ort. Und dann von diesem Ort sind wir überall gereist, auf der Straße gespielt. Und deswegen war das so, wie es ist. Und ich habe davor immer mich bewegt. Was mich geholfen hat, ist, wir haben auf der Straße, wo wir gespielt haben, also erst mit 22 bin ich, haben wir dann halt die Bühne selber nicht aufbauen müssen. Aber wir hatten nicht nur Bühne, wir hatten sehr, sehr viel. Und mein Job war Aufbau. Und das habe ich halt als Workout immer genutzt. Und habe dann halt, war körperlich, ich war immer gefühlt fast 8 bis 10 Kilo schwerer wie meine Brüdern. Meine Brüdern waren so alle so Mittel, Ende 60 Kilo. Und ich war immer so zwischen 74 und 77 Kilo. Muskelkraft, weil ich halt quasi körperlich ja, mich bewegen wollte. Aber auch so ein Gefühl von Schutz, wenn ich sehe, mein Sohn, der wiegt ja 66 Kilo, ist aber auch 1,84, der Luke. Der hat zum Beispiel den klassischen Weg gemacht, Leichtathletik. Er ist den Marathon, den Halbmarathon in 1,13 gelaufen und den Marathon in Köln mit 2,37. Das ist schon, da merkst du, okay, krass, da war mehr drin. Vielleicht bei mir wäre ich früher angefangen, hätte ich nicht zwei Jobs. Aber neben meine zwei Jobs und mehr, ich habe das Gefühl und mein Trainer hat es mir bestätigt, er sagte, Joey, mehr war einfach nicht drin. Du hast alles rausgeholt und für mich, die Ultras, die machst du natürlich auch sehr viel, insbesondere im letzten Drittel mit dem Kopf. Das heißt, du gibst nicht auf und du kämpfst und du quälst dich und es tut alles weh. Und im Ziel hast du alles vergessen und du freust dich und du bist stolz auf dich und es hat sich gelohnt, wieder die 250 Kilometer Wüste wieder zu rocken. Und das hat mir immer Kraft gegeben.
Weil wir von, weil du kurz von Trainer gesprochen hast, trainierst du noch mit Thomas Eichmann zusammen?
Ja.
Ja. Cool. Wann hat das denn angefangen, dass du gesagt hast, okay, ich brauche einen Trainer?
Genau, ich habe davor, ein Freund von mir hat mich halt, mehr oder weniger kann man sagen, ich bin Fan von ihm, er war mein, ich bin sein, also sein Ziehsohn, er ist halt quasi mein Mentor, Hubert Schwarz.
Okay.
Es war aber kein klassischer Trainer in der Form. Ich war dann halt alle 6 Wochen bei ihm zu Hause, 2, 3 Tage, wir haben trainiert. Und Hubert Schwarz, eine ja, Legende, der hat die absolut härtesten Ultra-Rekorde gemacht, die man sich vorstellen kann. Kommt vom klassischen Ironman und dann ging es um Weltumrundung, Race Across America und alle diese Geschichten. Thomas Eichmann habe ich dann halt 2007 habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt Speed, ich brauche jetzt Geschwindigkeit und ich habe nur die Möglichkeit, in der Woche, ich sag mal, irgendwas zwischen 10 und 14 Stunden zu trainieren und vielleicht auch mal eine gute Woche mit 17, 18 Stunden, aber mehr geht einfach nicht drin, weil ich arbeite schon 400 Tage im Jahr und mit Effektivität und Bahntraining, ja, war das super, es war aber nicht nur gut, um den Marathon mit 2,54 zu laufen, sondern auch quasi Ultras, wie jetzt Gobi-Wüste. Auf einmal bist du halt quasi bei den Wüstenläufen Gobi Vierter geworden, aber nur 180 Teilnehmer. Atacama auch knapp 200 Teilnehmer, auch Vierter geworden. Sibirien 250 Kilometer Erster geworden, Libyen 200 Kilometer Siebter geworden, Ultraman. Also Top 10 war der Ziel immer. Und damit war ich natürlich als absoluter Amateursportler sehr zufrieden und happy mit meinem Ergebnis, weil mehr Invest in Training war einfach nicht drin. Sonst hätte ich halt, habe ich noch Frau, 4 Kinder, dann habe ich noch das eine oder andere. Aber es ist super. Es ist das Beste, was passieren konnte. Ich hätte dann halt der ganze, sag ich mal, Rest, was ich tue, nicht in der, sag ich mal, Effektivität, hätte ich den Ausgleich als Sport nicht gehabt, weil die Energie wäre einfach nicht da. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, auch wenn du dir selbst sagst, ich habe keine Zeit, nimm dir die Zeit, weil du bleibst selber auf der Strecke, mein Freund. Und deswegen, es muss auch kein Ironman sein. Es reicht auch, so wie Ralf sagt, halb Ironmans, meine Freunde. Und wer einen Halbmarathon laufen kann, dann ist er fit und er hat eine andere Lebensqualität. Und ich sage euch, man ist selten krank oder ich bin zum Beispiel nie krank. Und selbst wenn ich einen Tag habe, wo ich krank, ich gehe trotzdem arbeiten. Also es ist, du hast einfach Power. Und das ist es. Es ist Medicine. Du brauchst, ich bin nie beim Arzt. Es ist alles gut. Selbst ich habe über 100 Wettkämpfe Marathon aufwärts. Ich habe keinen Verschleiß. Es ist alles super, okay, ich habe Glück, habe vielleicht einen guten Knochen, aber wenn du Halbmarathons läufst oder schwimmst oder Rad fährst, dann ist es eine tolle Geschichte. Such dir eine Sportart. Und man fragt mich immer, wie mache ich das? Zum Beispiel, ich habe dieses Jahr zum 5. Mal Race Across America gemacht. Allerdings in Achterteam. Es gibt Zweier, Vierer, Achter und Solo. Und vier Teilnehmer von den acht, weil ich war Gastgeber und Kapitän. Flying Uwe zum Beispiel, eine absolute YouTube-Legende, ein fitter Typ, der macht MMA. Er sagt zu mir, glaubst du, ich kann einen Ironman? Er sagt, klar, ganz ein Ironman. Eigentlich kann jeder, wenn er das wirklich will. Wie mache ich das? Ich sage es ganz einfach. Wenn du nach Hause kommst, du meldest dich an. Dann hat er mir die Anmeldung geschickt. Dann habe ich zurückgeschrieben, 50% Finish. Und jetzt musst du einfach nur trainieren. Hol dir einen Verein in Hamburg. Die werden dich schon einfach an der Hand nehmen. Und du fängst an, halt quasi mit Kollegen. Sonntags machst du eine lange Einheit, dies und das. Und das floppt. An dem Tag wirst du starten in Hamburg beim Ironman. Und du wirst das Ding finishen. Und wenn du mit 15 Stunden im Ziel bist, es ist egal. Jeder Finisher ist Sieger.
Absolut. Wir machen gerne auch für Thomas ja hier nochmal ein bisschen Werbung, weil ich kenne Thomas noch aus seiner eigenen aktiven Zeit, also Thomas Eickmann, ne, dein Trainer, als er selber Marathons gelaufen ist, ja sehr gut gelaufen ist. Und dann hat er ja mit der LRZ Siegburg, jetzt glaube ich LRZ Rhein-Sieg, der offizielle Name des Vereins, wirklich was geschaffen hier bei uns in der Region. Ich lebe ja in der Nähe von Köln und mit meiner Kleinen bin ich jetzt so oft bei ihm wieder auf den Wettkämpfen gewesen, weil die viele Wettkämpfe im Sommer für Nachwuchs, für Jugend und für kleinere Gelegenheiten hier in der Region machen. Das sind die Keimzellen des Sports, ja. Und da findet ihr, auch wenn es vielleicht nicht mehr nur sexy klingt, dass man in einen Sportverein geht und jemanden fragt, der Ahnung hat, aber die wissen schon, was sie machen, ja. Und die nehmen Leute an die Hand und sagen, okay, let's go. Ja, das ist spannend, dass du sagst, drück auf den Anmelde-Button, weil dann ist schon ein großer Schritt getan, ne? Weil dann hat man ja eine Entscheidung getroffen. Dann hat man eine Entscheidung getroffen, etwas zu tun.
Und eine Deadline.
Was man noch nie gemacht hat. Das ist ein wirklich großer Schritt, da hast du schon recht, ja.
Tatsächlich, wir kommen, glaube ich, gleich noch kurz drauf, wie so diese Transition abläuft, weil das ist mir noch nicht ganz klar. Ich bin natürlich in meiner leistungssportlichen Zeit ein paar Marathons gelaufen. Ich habe jetzt auch vielleicht mal irgendwas gemacht im Sommer, wo ich jetzt in 6 Tagen über die Alpen gerannt bin, wo man auch pro Tag dann mal mehr als einen Marathon macht, so um die 50 Kilometer. Das war für mich jetzt auch mal eine ganz neue Lebenswelt, aber es ist mir auch noch nicht ganz klar, weil das hast du sehr, sehr nonchalant so da geschildert. Jo, ich habe da ein bisschen Marathons gemacht, ein bisschen hier mal einen Ironman und dann laufe ich einfach 250 Kilometer in der Wüste und in Sibirien. So da, also der Schritt ist noch nicht ganz klar geworden, wie man dazu kommt. Das ist total spannend. Aber ich will eine Anekdote teilen. Ich musste gerade parallel noch mal kurz recherchieren, weil ich bezüglich der Jahreszahl nicht mehr ganz sicher war. Und ich könnte mir vorstellen, Joey wird sich jetzt da nicht mehr unbedingt dran erinnern, weil du hast zum einen krass gefüllten Terminkalender, zum anderen hast du ja auch so viele sportliche Highlights ja in deinem Leben schon gemacht. Als wir uns gesehen haben beim Spendenmarathon, als ich dich interviewen durfte im Rahmen von der Challenge, ist mir das noch mal in den Kopf gekommen, weil ich, klar, Kelly Family, ich bin 87 geboren, hat man natürlich so mitgekriegt, ne? Das war ja so dann auch die absolute Hype-Zeit damals. Und mein Vater, der mich am Ende ja auch irgendwie zum Laufen gebracht und inspiriert hat, der auch irgendwie Mitte des Lebens Laufen angefangen hat, irgendwann Marathon gelaufen ist, New York Marathon gelaufen ist, ich glaube übrigens auch so um die 2,52 oder so irgendwann gelaufen ist, so als Autodidakt, der hat in einem kleinen Sportverein im Schwäbischen, weil ich komme eigentlich aus der Gegend südlich von Stuttgart, einen kleinen Verein, die hatten früher ein sehr renommiertes Lauf-Event. Es gibt es heute nur noch in sehr abgespeckter Form leider, aber zum Beispiel Ralf Dieter Baumann ist ja auch schon mitgelaufen, der Schönbuchlauf. Schönbuchlauf, Naturpark Schönbuch, 25 Kilometer, ungewöhnliche Distanz. Früher gab es ja gar keinen Halbmarathon, sondern nur 25 Kilometer Läufe, da kommt das noch her. Und auch keine ganz einfache Strecke. Und das war so witzig, weil ich habe jetzt gerade mal nachgelesen, es muss 1998 gewesen sein, 1998, 25 Jahre Jubiläumslauf Naturpark Schönbuch. Und klar, mein kleiner Bruder und ich, wir haben natürlich als Kinder da immer mitgeholfen, die, weißt du, Verpflegung, Zielverpflegung, Becher aufgefüllt und Bananen geschnitten und so ein Zeug gemacht halt. Und da waren wir natürlich immer sehr involviert und mein Dad hat das immer organisiert, ganz viele Jahre als Abteilungsleiter. Und dann hat er am Vorabend, glaube ich, damals einen Anruf bekommen, ich glaube wahrscheinlich vom Management oder so, ob sie noch eine Startnummer übrig hätten. Und er so, ja, kommt drauf an, eigentlich haben wir irgendwie, keine Ahnung, über 1000 Teilnehmer, ist eigentlich alles voll, wir platzen aus allen Nähten, so kleine Turnhalle halt nur. Und er so, ja, es geht um einen etwas prominenteren Teilnehmer vielleicht. Und dann haben sie so gesagt, ja, Joey Kelly wird da gern morgen mitlaufen. Und er so, und mein Dad, der ist ein bisschen älter, der hat erst gar nicht gewusst, wer das ist. Und dann hat er gesagt, ja, wir würden das gern etwas geheimer halten, weil wegen halt Menschenzulauf. Und dann hat er gesagt, ja, kein Problem, kriegen wir organisiert, starten wir überhaupt kein Thema, ihr kommt einfach, wann ihr wollt, machen wir so. Irgendwie hat das doch jemand mitbekommen, weil am nächsten Tag war der Ausnahmezustand, so Teenage-Girls und alles. Und es ist einfach, der ganze Parkplatz ist aus allen Nähten geplatzt. Aber du bist mitgelaufen. Und das ist, glaube ich, also wenn ich alles richtig gesehen habe, 1998 gewesen. Du wirst es wahrscheinlich nicht mehr wissen, aber wie bist du, hattest du ein Konzert in der Gegend? Wie bist du denn darauf gekommen? Also ist ja was anderes, so weißt du, so Köln-Marathon und Naturpark-Schwimmbuchlauf, das weißt du wahrscheinlich nicht mehr, ist ja schon ein paar Jährchen her. Aber das war auf jeden Fall das erste Mal, dass wir uns zumindest flüchtig begegnet sind.
Ich kann mich gut dran erinnern.
Nein, wirklich? Ja,
doch. Ich habe kein Management, habe noch nie gehabt. Ich manage alles selber. Ich habe ein Team von tollen, die besten Mitarbeiter. Uli Weber hat angerufen und Uli Weber ist ein Freund von mir. Und der war ein guter Marathonläufer, immer noch, und auch Triathlet und alles. Und mit ihm, wir haben uns vorbereitet für ein Rennen in Nepal, den 100 Mile Ultra Mount Everest Marathon. Und für den haben wir jedes Wochenende halt quasi irgendwo einen Wettkampf gesucht.
Okay.
Und dann haben wir halt so gefühlt, das waren 5 Wochenende und 4 davon waren Marathon und einmal dieser 25 Kilometer. Und bei diesem Lauf, ich habe bei ihm übernachtet, weil der wohnt ja halt nicht weit weg, sind wir morgens spät gekommen, weil wir aus weiter weg bin ich angereist. Und wir sind gekommen am Parkplatz, ich habe meine Schuhe angezogen, alles drum und dran. Und dann ging der Start und alle waren schon weg und ich und Uli von hinten, hinter dem Feld. Und dann sind wir halt die 25 Kilometer, keine Ahnung, wahrscheinlich in 2 Stunden, ein paar Minuten.
Das ist keine einfache Strecke. Ein paar ganz krasse Anstiege auch dabei, ne?
Nee, stimmt. Es war halt quasi landschaftlich sehr schön.
Genau, ja.
Und im Ziel waren viele, sag mal, junge Menschen.
Die da sonst nicht sind bei der Veranstaltung.
Aber, die sind aber nicht wegen mir gekommen, sondern halt, die haben gehofft, mein Bruder Patrick ist da und Angelo. Es gab so ein Ranking in der Bravo-Zeitung, wer noch die Bravo kennt.
Ich kenne das noch, ja.
Und da war mein Bruder Patrick und Angelo ganz oben, also Erster und Zweiter. Und dann der Rest, meine Geschwister, wir waren sehr viele und ich war der Letzte. Also dann weißt du Bescheid, Philipp, die sind gekommen, weil die dachten, die Kellys hängen alle zusammen, aber es war nicht schlimm. Es war bei manchen zum Beispiel auch Ironman und so etc. Dieses Problem haben wir Gott sei Dank nicht mehr, dass wir halt quasi so das Belagerung etc. Das hat sich alles gesetzt. Alle Kelly-Fans haben gefühlt Familien gegründet und etc. Und das Schöne daran ist, dass wir, ich sag mal, wir haben sehr, sehr loyales Publikum und die meisten haben Partner und Families. Und wenn wir Konzerte, zum Beispiel 2017 bis 2022 Herbst, haben wir eine Strecke von 127 Konzerte gespielt. Und dann hast du auf einmal vor dir so ein neues Publikum. Du hast Kids, die uns früher nicht kannten oder nicht da waren. Und du hast Ehemänner, die uns früher gehasst haben. Und die dann kommen und sagen, weißt du was, es ist doch besser, wenn meine Frau die Kellys gut fand, als irgendwelchen sexy Boybands, die eigentlich nur Kommerz verkaufen und Lüge und es ist ein zusammengeschmissenes Cast. Und die Kellys, mindestens die, stehen für Familie, für Werte und für Zusammenhalten durch dick und dünn und weiter nach vorne und etc. Und deswegen, es ist sehr schön zu sehen, wie sich da alles entwickelt hat. Früher waren wir beliebt oder nicht beliebt. Jetzt hast du halt quasi eine andere Zeit, wo ich sage, die Kellys, die sind Legenden. Meine Eltern kannten die, die haben damals auf der Straße gespielt, ja, in Hamburg bei dem Stadtfest und so. Und dann kam der große Durchbruch und dann ist die Mutter gestorben und der Vater auch und so und etc. haben trotzdem mich aufgegeben. Es ist schon schön, sehr schön und wir sind sehr dankbar, als wir dann wieder auf Tour gegangen sind, 2017 muss man sich vorstellen, da wussten wir gar nicht, okay, kommt jemand überhaupt, kennt man uns noch, ne? Und dann gehst du in den Vorverkauf und zum Beispiel die Westfalenhalle war ausverkauft in 17 Minuten mit 14.000 Menschen. Dann spielst du 3 Tage Ausverkauf hintereinander mit über 40.000 Menschen. Dann gehst du auf Tour und spielst in 10 Länder vor knapp 2 Millionen Zuschauer und verkaufst auch 2 Millionen CDs in deiner Zeit, weil du gar kein CD verkaufst. Und du denkst, Wahnsinn, Wahnsinn, haben wir Glück. Oder du spielst 2-mal hintereinander in der Waldbühne vor 23.000 Menschen. Und du denkst, crazy, crazy. Also wir haben sehr viel Glück, aber ich gebe zu, das war nicht so einfach. So Mittelende der 90er Jahre, als die Bravo uns sehr stark gefeatured hat, wo die Mädels halt quasi unbedingt meine kleinen Brüder haben wollten. Und aber es war ein Erlebnis, es zu erleben, wenn du die größten Konzerte, die wir gespielt haben, Stadiums, hier Frankfurt 50.000, Wien 250.000, also absolut Hysterie, richtiger Hysterie. Aber nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel Polen, Tschechien im Ostblock, war noch schlimmer. Also wirklich, die haben dich gegessen, so gefühlt. Aber es ist, wir haben es alle überlebt, sind alle noch da. Und jetzt sind alle erwachsen und sind alle nicht mehr. Wir brauchen zum Beispiel, ich habe es eh nie gebraucht. Ich konnte immer schnell weglaufen oder ich war eh nicht beliebt. Aber wir brauchen bei der letzten Tour keine Band Security und so ein Quatsch. Also es ist so angenehm am Hotel. Die Leute warten ein paar unten, machst du Foto, dies, das. Es hat sich so cool gesetzt. Du kannst im Publikum rausgehen und die Leute shake hands, Umarmung. Es ist einfach schön, ja. Wir sind dankbar.
Also Nahbarkeit ist ja das eine, dass man eben einfach zu einem Lauf hingeht, ja? Dass man zu den Leuten hingeht und so weiter. Das ist ja ein großer Punkt. Du hast gesagt, du bist sehr dankbar, weil ihr viel bekommen habt halt auch. Aber ein Punkt ist ja, Sport selber zu machen. Ein anderer ist dann dafür, Dinge zu sammeln, ja, sich einzusetzen für karitative Zwecke, für einen guten Cause, ja. Wann hat dieser Switch angefangen? Weil ich meine, du hast den Hubert genannt, der ist ja, glaube ich, einer der weniger bekannten, herausragenden Persönlichkeiten aus dem Sport, der unglaubliche Gelder schon gesammelt hat in den 90ern, wenn ich das richtig weiß. Weil er hat ja, glaube ich, noch in den 80ern, seine Ironman-Zeit war, glaube ich, 80er noch, ne? Ist ja einer der Urväter des Langdistanz-Triathlons in Deutschland. Hat da dein Sinn dafür angefangen zu sagen, okay, ich mache nicht nur Sport für mich, sondern ich versuche auch durch meinen Sport was zurückzugeben und eine gute Sache zu unterstützen?
Das könnte sein, Ralf. Also wenn ich drüber nachdenke, zum Beispiel der Hubert hat seine Stiftung, Hubert-Schwarz-Stiftung, und der setzt sich ein für Projekte für Kinder, schon seit den 80er, 90er Jahren. Und zum Beispiel das erste nicht, ich habe 5-mal rot gemacht, den Ironman. Und bei einem war das so, der war früher bei der Post unter Vertrag, der hat so die Welt umrundet mit dem Fahrrad in 80 Tagen, Race Across America, also die härtesten Ultra-Bike-Geschichten gemacht. Und dann kam so von ihm, Joey, wenn du den Trikot von der Post trägst, spenden die 20.000 Mark für meine Stiftung. Ich sage, gib mir den Trikot. Ich sage, also, ob ich jetzt da irgendwie, keine Ahnung, nichts habe oder die Post, sage einfach her damit. Ne? Und man muss sagen, Hubert als Trainer und Mentor hat von mir noch nie 1 Cent genommen, nie Reisekosten, gar nichts. Wir sind heute seit 30 Jahren befreundet. Er ist für mich ein Vorbild. Der ist 70 Jahre jung und der ist immer noch topfit. Also, aber die Spendengeschichte hat sich so ergeben. Ich betrachte nicht unter uns, Ralf und Philipp, dass ich viel tue. Es ist so, man muss auch eins wissen. Ich habe das Glück durch die Kelly Family, dass ich in der Öffentlichkeit einen Namen habe. Also wissen wir, es ist viel einfacher, wenn ich jetzt quasi bei der Company XY so an der Tür gehe und sage, ey, wisst ihr was, der Spendenmarathon ist so eine super Sache. Das Geld geht zu 100% für Kinder in Not, Projekte in Deutschland, Ausland etc. Und hier, guck mal, wer auch noch Pate ist und hast du nicht gesehen. Und die sagen, boah, klasse, Wahnsinn, ne? Und der Zusammenarbeit mit Wolfram Kohns, der den Spendenmarathon seit 30 Jahren moderiert, da ist eine enge Freundschaft. Vor 20 Jahren der erste Spendenmarathon. Die ersten 10 Jahre, muss man sagen, habe ich immer alleine was gemacht. Und das waren immer so unterschiedliche, so crazy Rekorde. sinnlose Rekorde, sag ich mal. Und damit haben wir so ein Gimmick gehabt, wo wir halt Aufmerksamkeit geschafft haben, dass die Companies, das Geld kommt ja immer, die meisten Spender sind halt quasi Unternehmen, die ich für arbeite. Mhm. Und 26.000 Euro. Jetzt dieses Jahr hatten wir jetzt vor sechs Wochen, hatten wir 1.800.221 Euro. Es hat sich natürlich, wir sind jetzt bei 11 Millionen Euro in 20 Jahren und wir werden nächstes Jahr 2026 auch die siebenstellige Summe, ob wir 1,8 wieder toppen, weil wir haben uns von 1.267.000 um fast 600.000 gesteigert oder 530. Das war eine brutale Steigerung. Mhm. Aber die siebenstellige Summe, das ist unser Ziel. Seit Corona schaffen wir das jedes Jahr, dass wir halt quasi da Gas geben. Es ist eine soziale Verantwortung, die ich habe, wenn ich das Glück habe, in der Öffentlichkeit arbeiten zu dürfen. Und wie gesagt, weil ich in der Industrie, ich mache ja bundesweit, aber auch europaweit auf Englisch sehr, sehr viele Vorträge für Unternehmen. Und da habe ich halt quasi einen sehr guten Draht zu viele Companies, wo ich dann immer wieder sehe, ach, das Unternehmen hat diesen Charity-Gen. Und dann frage ich die, ob die Bock hätten, halt quasi einzusteigen. Also die Idee damals von Wolfram Kohns und Volker, ein Freund von mir, vor 10 Jahren genau, dass ich dann 24 Stunden die Aufgabe, die wir dieses Jahr uns vornehmen, als 24-Stunden-Challenge, und die Companies bringen mit ins Geschehen mit ihren Mitarbeitern oder Partnern und als Staffellauf. Und das Ding ist durch die Decke gegangen. Und durch diese einfache, coole Idee muss ich jetzt nicht alleine 24 Stunden einfach mich quälen, sondern halt, wir haben halt richtig Alarm. Wir haben 20, 25 Teams. Jedes Team hat zwischen 10 und 100 Leute, die sich abwechseln. Es ist wie ein riesen Staffellauf. Es ist ein riesen Stadtfest. Wir haben Bands, Musik, DJ. Wir haben Food Trucks und es ist einfach so geil gewachsen. Und das findet bei RTL in der Zentrale statt. Und jeder kann kommen. Und es ist immer in der dritte Woche November und 24 Stunden. Wir freuen uns auf Zuschauer. Da ist auch immer was zu trinken und essen und Giveaways und es ist wirklich cool.
Also eine coole Stimmung, kann ich unterschreiben. Ja, ja.
Gut, die Challenges, du hast gesagt, was hast du eben gesagt? Ich glaube, unnütze Challenges, ja.
Rekorde, oder was hast du gesagt?
Ja, genau, unnütze Rekorde, genau das war es, unnütze Rekorde. aber das über Rekorde kann man ja, was nützt ein Rekord über 25 Kilometer? Also der Nutzensinn von 25 Kilometer Rekord oder von Halbmarathon Rekord ist auch null. Ja, wenn man es mal genau betrachtet, es stellt eine Vergleichbarkeit her, okay. Aber eine Challenge, an die ich mich noch erinnere, die finde ich schon außergewöhnlich. Also sehr lange zu walken ist ja nachvollziehbar, ist ja klar, ja. Warum man das unter Wasser machen muss, das hat sich mir jetzt nicht erschlossen, ehrlich gesagt. Ja, wie kommt ihr auf diese Challenges, also auf diese verrückten Herausforderungen? Weil irgendwo müssen die ja einen Anfang haben, ja.
Ja, es ist eine Mischung. Das Team von Wolfram Kohns vom RTL Spendmarathon, zum Beispiel die Idee dieses Jahr aufgrund Jubiläum, 30 Jahre Spendmarathon und 20 Jahre Kelly Challenge, war das halt das Kindergeburtstag Challenge. So ein Parcours mit 5 verschiedenen Aufgaben, die wir halt gemacht haben. Eigentlich wollte ich dieses Jahr so, was momentan total Hype ist, Herox Challenge. Okay. Und dann so abgespeckt, so, ne, nicht immer 1 Kilometer, sondern halt einfach so 4 oder 6 Aufgaben im Team ist natürlich optimal. Das ist natürlich, das geht durch die Decke. Das werden wir wahrscheinlich kommende Jahr machen. Entscheidet sich immer im Frühling für die Aufgabe. Aber zum Beispiel 24 Stunden unter Wasser laufen. Ich hatte einen Vortrag und im Rahmen dieses Convention gab es draußen jemand, der in so ein LKW, ich glaube 4 Stunden hin und zurück in so ein Tauch-LKW, so ein Auflieger, ist hin und zurück marschiert und hat damit irgendeinen Rekord gestellt. Ich bin direkt hingegangen, habe gefragt, wer seid ihr, kann ich Nummer haben, kann man dieser LKW mieten, dies, das. Dann hat man sich ein bisschen vorbereitet und dann ist man mit 24 Stunden unter Wasser quasi, hat man das gemacht und bis dahin hat das keiner mit 24 Stunden gemacht. Es ist auch nicht wirklich wichtig, einfach, es war einfach ein toller, sag ich mal, Idee. Es war schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Hinterher die Hände und alles, wo offene Haut war, muss ich sagen, boah, krass, ich habe mich gar nicht mehr erkannt. Der härteste 24 Stunden Spendenlauf, die ich hatte bis jetzt, war das Ganze schon, da war ich glaube 39, da war ich sportlich vielleicht auf meine Höhe-Peak von Erfahrung auf jeden Fall. 24 Stunden gegen die Rolltreppe laufen. Also hier bei RTL, diese eine Rolltreppe.
Das habe ich in einem Rückblick gesehen in der Vorbereitung, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Habe ich auch mal geguckt, was hast du alles so gemacht? Und da dachte ich mir, das klingt jetzt natürlich nicht so spektakulär auf den ersten Blick, wie vielleicht ich gehe 24 Stunden unter Wasser oder ich surfe 24 Stunden oder sowas. Aber da dachte ich mir auch, wer schon mal vielleicht auf einen hohen Kirchturm oder wenn ihr im Fitnessstudio seid, Stairmaster gemacht habt, stellt euch mal vor, 24 Stunden, da dachte ich mir, ey, da brennt doch am Ende einfach alles. Also Oberschenkel, Hintern und so weiter, das kann ich mir vorstellen, war bestimmt die Hölle.
Also die Idee kam nicht von mir, die kam von Wolfram Kohns. Und ich dachte, okay, genau, das ist eine Aufgabe, ich glaube nicht, dass sie möglich ist. Hab dann gesagt, okay, die Spenden sind ja eh von vornherein fest, von den Companies. Deswegen, wenn ich nach 2 Stunden umkippe, wird das Geld trotzdem gespendet. Und dachte ich, okay, wir versuchen es. Und dann bin ich 24 Stunden ohne die Treppe zu verlassen. Also habe keine Pause gemacht. Und dann mit knapp über 52.000 Stufen und knapp 12.000 Höhenmeter wird's heute natürlich nicht mehr gehen. Ich habe den Fitness nicht. Und gefühlt habe ich wahrscheinlich die besten 24 Stunden meines Lebens halt erwischt. Und wie gesagt, das ist bei RTL. Und ich bin ab und zu bei RTL, weil wir halt quasi irgendwelche Meetings machen. Diese Rolltreppe, die habe ich nie wieder quasi genutzt. Ich nutze immer die normale Treppe. Ohne Quatsch, das war die letzten 30% Folter, Folter. Diese Stufen sind auch nicht 17, etwas.
Nee, die sind nämlich einen Tag höher.
23. Genau. Die waren wirklich, also das war crazy, ja.
Boah, okay, krass, ja.
Ja, also das ist ja, glaube ich, dein ganz spezielles Talent, diesen Kopf zu haben. Ja, das ist ja eine außergewöhnliche Fähigkeit, ja, weil du hast ja recht, jeder, der sich eine Challenge vornimmt und ob es jetzt ein 10-Kilometer-Lauf ist oder 1,5 Kilometer Schwimmen als Einzelnes oder ob es Marathon ist, das sind halt alles Herausforderungen. Aber irgendwann sind ja auch Schmerzen da, irgendwann sind Fragen da, Zweifel da. Wie gehst du mit diesen Dingen in deinem Kopf an oder schaffst du es, das komplett auszublenden? Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Es gibt so ein paar Wege, wie ich dann halt quasi schaffe, trotzdem einmal nicht aufzugeben. Es ist halt, man teilt das Wettkampf auf, also die 24 Stunden, die teile ich in sechs bis vier Stück auf. Und dann, ja, wenn ich dann 12 geschafft habe, dann erzähle ich mir selbst das nur noch bergab und nur noch die Hälfte. Und das alles, was wir auch ein bisschen so kennen. Und es hat funktioniert. Ich habe Wettkämpfe gehabt, wo ich wirklich geplatzt bin. Also ich sag mal zum Beispiel ein sehr gefährliches Rennen, das ich nicht empfehlen würde oder auch nie wieder machen würde. Ultra Jungle Run durch die Amazonas, 220 Kilometer als Selbstversorger. Du trägst dein komplettes Gepäck, du kriegst nur Wasser unterwegs und gibt Checkpoints. Und du läufst wirklich durch den absoluten Hölle. Wird auch von der Fremden Legion organisiert oder damals früher, vor 20 Jahren. Und da bin ich geplatzt. Da bin ich, die letzten 20 Kilometer bin ich geplatzt. Ich war dehydriert und habe die Kraft nicht zum Schluss gut aufgeteilt. Da bin ich von Platz 5 zurückgerutscht auf Platz 17, weil ich an der Verpflegungsstelle erstmal 3,5 Liter Kochsalz nicht zu mir nehmen dürfte über Infusion, weil die Infektions Problematik ist bei der Luftfeuchtigkeit, also musste ich das trinken. Oh. Und wenn du Kochsalz trinkst, dann hast du das Gefühl, du trinkst Kotze. Und aber da gab es auch Wettkämpfe, wo du dann überraschend kalt gut durchkommst und so. Und also eine Mischung, alles war gut. Hauptsache nicht aufgeben. Ne?
Ja, was war der Switch? Weil das hatte ich ja vorher schon kurz nur angerissen. Weißt du, so von so relativ konventionellen sportlichen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, also da zähle ich jetzt Marathon noch dazu, da zähle ich aber selbst noch Ironman dazu, was ja nochmal ein ganz anderes Level wiederum ist wie Marathon, aber was hat dich dann dazu gebracht oder was war dein erster Ultralauf, also in diese Richtung, ich meine jetzt nicht 50 Kilometer, sondern du hast ja einige Sachen gemacht, 250 Kilometer oder sowas, also da muss ja auch nochmal irgendwie, weißt du, wie lief das ab, hast du dann irgendwie zig Marathons gemacht und dann dachtest du dir, 250, das ist auch eine gute Idee. Das ist eine ganz andere Welt, auch eine ganz andere Form der Vorbereitung, beziehungsweise wahrscheinlich kann man das ja gar nicht so 100% vorbereiten wie Marathon, weil du kannst ja nicht einfach dann das Fünffache in der Woche laufen.
Ja, 100%, also ich kann auch nicht mehr empfehlen als 25, 30 Kilometer. Wenn du mehr als 30 Kilometer läufst, ist meiner Ansicht, also am Stück, dann verbrennst du einfach viel zu viel Kraft im Körper. Mhm. Und selbst wenn du Ultra läufst, trainierst du nicht 50 Kilometer, weil dann kannst du direkt eine halbe Woche frei machen oder eine ganze Woche. Das ist wie nach dem Marathon. Da sollte man halt eine Woche Pause machen.
Total.
Auf jeden Fall, das lief so, okay, erst ein Volkstriathlon, dann zweiten Volkstriathlon, dann machst du drei Marathons, dann machst du erst einen Ironman. Mhm. Dann hatte ich so eine Serie in ein Jahr, gab es damals nur 8, jetzt gibt es gefühlt wahrscheinlich 30 oder 50 offizielle Langdistanz-Triathlons, also Ironmans. Und dann habe ich die da 8 Stück in ein Jahr gemacht, weltweit, Neuseeland. Natürlich hat das auch riesen Spaß gemacht, auch an diese Länder zu reisen. Neuseeland, Australia, Kanada, Brasil, damals und auch heute, ich glaube, Lanzarote, Zürich, Rot in Deutschland und Hawaii. Und dann kam der Sprung von Ironman zum sogenannten Ultraman. Das ist so 2,5-facher Ironman, 10 Schwimmen, 421 Kilometer Fahrradfahren und dann läufst du den doppelten Marathon 84. Und danach kam dann halt der Sprung zum Marathon des Sables. Man muss aber auch sagen, die 250 Kilometer, die ist auch in Etappen. Das sind 6 Etappen, die du läufst. Und der erste Nonstop-Ultra war dann halt ein Jahr später nach Nepal, die 100 Meiler und auch in Alaska, auch ein 100 Meiler nonstop, war 217 Kilometer, die 135 Meilen durch Death Valley. Das ist so ein Rennen, die nennt sich Badwater Run.
Kennt man.
Das ist ein ganz böses Rennen. Mhm. Ende Juli.
Stell ich mir klimatisch auch abenteuerlich vor.
Es ist richtig heiß. Also mittags 48, teilweise über 50 Grad im Schatten. Und dann läufst du da die 5 Marathons nonstop. Und durch die Hitze ist natürlich, es ist sehr, sehr extrem. Und die lassen aber nur Leute rein, die auch Erfahrung haben. Also du kannst dich nicht anmelden. Du musst dich qualifizieren. Und die müssen wissen, dass du halt sehr, sehr viele Ultras. Und es reicht nicht, wenn du nur Ultras machst, die Etappen-Ultras sind, sondern halt, du musst Nonstop-Ultras machen. Mhm. Und dann geht ein zum anderen und dann machst du dann ich habe jetzt 5-mal Race Across America, aber wie gesagt, nicht im Solo, sondern 2x2er-Team, 2x4er, 1x8er. Und das kommende Jahr auch wieder ein 8er-Team. Und Solo wäre natürlich auch ein Traum, vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren. Es ist nie so spät, glaub mir. Dieses Jahr hat einer mit 72 das Race Across America mit 4.933 Kilometer, mit 36.000 Höhenmeter gefinished. Ein Franzose. Ja, und den habe ich überholt. Und dann dachte ich, weil die Teams, die starten 3 Tage früher, später. Und dann überholst du die Solofahrer und du denkst, crazy shit. Und erstmal ist kommende Jahr 8er wieder, straight. Dann habe ich alle Konstellationen, Mix-Zweier, Zweier straight, Mix-Vierer straight, dieses Jahr Mix, nächstes Jahr straight. Und dann schauen wir mal, wenn ich gesund bleibe und alles läuft und dann geht es immer weiter. Es macht Spaß, ich liebe das Sport. Leute, ich kann es nur empfehlen, 10 Wochen, wenn du keinen Sport machst, zieh das 10 Wochen durch. Du wirst merken, der Körper liebt das, der feiert das, der Kopf, alles, Ausgleich. Du musst auch nicht anmelden für einen Marathon, aber es hilft, wenn du so für einen Halbmarathon oder diese ganzen Mammut-Runs, die sind doch fantastisch. Das ist doch so gigantische Zeug da. Das ist so super, dass es sowas gibt. Es gibt so viele Business-Runs, Hindernisläufen, die sind alle gut. Die sind Hauptsache, man fängt an irgendwas, zum Beispiel die Hindernisläufen. Da ist es egal, es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer. Und dann an jedem Hindernis wartest du und hilfst anderen irgendwie hoch über die Wand zu kommen. Auch gut, es ist alles super. Deswegen mit so einem kleinen Ziel ist schon geil.
Ja, inspirieren ist ja dein zweiter Vorname, logischerweise. Die beiden, die du ja nachhaltigst inspiriert hast, nämlich vom Tischtennis spielen, überhaupt das Laufen anzufangen, sind Anna und Lisa Hahner. Ihr habt euch ja dann irgendwann mal kennengelernt, ne? Also sie haben das ja zu Beginn ihrer Karriere immer erzählt. Ich glaube, da kannten sie dich noch nicht persönlich. Wie erfährst du von Menschen, die du inspiriert hast? Also ich meine, die beiden sind jetzt ja nun auch national, international bekannt geworden durch ihren Laufsport. Ja, wie kommt das zu dir zurück, wenn du Menschen eben auf die Reise gebracht hast, auch Sport zu treiben, auch Ausdauersport zu treiben?
Also über die Hahner Twins habe ich das erfahren, als die ARD, vielleicht sogar du, Ralf,
kann gut sein,
in Berlin,
ja, wahrscheinlich war das so, ja genau. Das
ist echt als ja. Die eine reinkam mit einer, ich glaube 2,26 und dann, man hat die nicht auf dem Schirm gehabt, weil die quasi erst so mit 18, 19 angefangen ja, haben zu laufen.
Genau. Mhm.
Und davor waren die halt quasi Tischtennis und Karate und alles Mögliche. Und dann läuft die unter 2,30 rein als deutsche Läuferin. Und dann fragt auch einer, wahrscheinlich du, Ralf.
Nee, das Interview habe ich sicher nicht gemacht, aber den Lauf habe ich übertragen, ja.
Okay. Und der Redakteur fragt und sie sagte, ja, Joey Kelly hat einen Vortrag gehalten in Fulda vor ein paar Jahren und wir dachten, wir gehen jetzt laufen. Und ich dachte, und da haben mir so 8 Leute angerufen und sagen, hast du das gehört? Ich sage, ich habe das mitbekommen. Ich denke, ich kenne die tolle Frau nicht, aber ich freue mich für die und ich habe ja nichts gemacht. Die müssten jeden Kilometer selber trainieren und machen und tun. Und klar haben wir uns irgendwann mehrmals getroffen und wir haben tollen Kontakt. Und ich bewundere die zwei Mädels. Ich bin Fan von die beiden. Die sind menschlich auch gigantisch und super und toll. Und die haben es beide halt geschafft, nach Rio sich zu qualifizieren, bei der Olympischen Spielen, deutsche Meistern, alles gigantisch. Es ist cool, wenn Leute zu mir kommen und sagen, wegen dir habe ich angefangen zu laufen. Und dann sage ich immer, nee, ich habe vielleicht einen Spark gemacht, aber du hast jeden Kilometer gelaufen. Und ich freue mich für dich. Und manche sagen, ich habe einen Ironman, weil du mich inspiriert hast. Ich sage, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einen Job gemacht. Ich werde für den Vortrag bezahlt. Und ich freue mich natürlich, wenn Menschen Mut mitnehmen und dann selber halt quasi durch Bewegung ein mehr Lebensqualität schaffen. Toll, freue mich. Just do it.
Übrigens haben die beiden ja auch eine Art, sich mental durch ihre langen Läufe und durch ihre Marathons zu bewegen, nämlich mit Musikstücken. Kannst du das auch, Sachen, die in deinem eigentlichen Leben ja Hauptdarsteller sind, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt einfach mit meinen Songs oder mit unseren Songs durch eine Challenge durch, oder ist das etwas, was getrennt ist voneinander?
Eigene Musik nicht, also selten. Okay. Ich höre zum Beispiel von meinem Bruder Patrick seine Songs, weil der einfach ein super Musiker ist, ja, ist einfach gigantisch. Und aber ansonsten, wir machen Musik quasi in den Ohren. Beim normales Training gar nicht, brauche ich nicht. Ich mag das, wenn ich irgendwie im Kopf frei bin und darf denken und löse viele Kleinigkeiten, die ich dann in meinen Job halt quasi irgendwie erschaffen muss. Aber bei Wettkampf kann ich es nur empfehlen. Und ich habe das immer so gemacht, dass man halt mit iPad halt quasi am Ohr, so jetzt nicht die ersten, wenn ich jetzt einen Ultra habe, dann laufe ich erstmal und dann irgendwann wird man müde nach 6 oder 8 Stunden und dann macht man halt Musik und dann gibt das richtig Push. Und wenn du dann Musik machst, die dich emotional irgendwie so packt, ne, so Musik, die dich zurück in deine Kindheit bringt, Musik, die irgendwas bedeutet, Musik, die man halt vielleicht mit seinen Partnern gehört hat, whatever, einfach starkes musikalisches und auch, ich bin Rock-Fan, ich mag Rock'n'Roll und Metal und dann hörst du deine Lieblingsbands, das gibt, musst nur aufpassen, dass du nicht irgendwann anfängst zu schnell zu pacen, dass du dann halt deine Kraft dann nicht optimal aufteilst, deswegen kontrolliert und dann abwechseln. Also da vergeht die Zeit schon einige schneller. Also das ist ja schon eine richtig coole Geschichte.
So Leute, wir hoffen, ihr habt nicht zu viel gegessen in den üppigen Zeiten der Festtage. Aber was sollen wir sagen, Philipp? Ja, die Lieblingsgeschichten, die spart man sich ja dann doch ein bisschen auf. Bei mir sind das die Tüten mit den Nüssen von Seeberger, ja, weil meine absoluten Favorites. Ich fange ja damit tatsächlich morgens an. Ne? Erstmal so eine kleine Handvoll Walnüsse. Ja, also wir würden ja jetzt ernährungsphysiologisch sagen, schon mal ein paar Omega-Fettsäuren rein donnern, ja, aber es schmeckt einfach lecker. Ne? Ja. Dann ins Müsli rein. Ja? Aber das Edelste ist ja das, wo wir uns gar nie in die Quere kommen. Ja, bei Paranüssen. Das ist das Edelste für mich. Da gehe ich ganz, ganz wie mit einem Edelstein mit um. Ja, immer nur so zwei, drei in das Müsli rein morgens. Perfekt.
Paranüsse bleiben bei mir tendenziell eher am längsten übrig. Ich bin Team Walnuss. Also Walnüsse ist mein absoluter Favorite. Und die gibt es natürlich auch von Seeberger in hervorragender Qualität oder auch eine Nussmix-Packung. Toppings, weil wir vorher gesprochen haben, ist auch bei mir, gerade wenn du zum Beispiel morgens irgendwie Müsli machst mit ein bisschen Skyr und so, bin ich auch großer Fan, ein paar Trockenfrüchte oben drüber zu streuen, ein paar Nüsse drauf zu machen. Das ist hervorragend. Also all das, das findet ihr natürlich bei Seeberger. Und wir haben die Aktion vom Dezember für euch auch im Januar, sodass ihr, egal ob ihr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz seid, bekommt ihr mit unserem Code BESTZEIT 20% Rabatt im Seeberger Online-Shop. Also auf jeden Fall reinschauen. Link findet ihr in den Shownotes.
Das Laufen ist ja das eine, ja, und selbst ein Ironman und selbst Ultras und so ist ja das eine. Aber du hast dich ja auch sehr intensiv in die Gefahr gebracht. Ja, du warst ja Dauerkandidat und Teilnehmer bei der VOG-WM. Mm, da habe ich richtig Respekt vor, ja, weil ich glaube nicht, dass den meisten Leuten klar ist, wie schnell das ist, was da passiert in diesem Eiskanal, weil man es natürlich durch die Kamera nicht so nachvollziehen kann. Ne? Es ist brutal schnell, Leute. Ich kann euch das nur sagen. Und ein VOG ist nochmal was ganz anderes als ein Schlitten oder ein Bob. Weil die haben Schienen und die fahren dann mal eher geradeaus. Du hast natürlich auch Turmspringen gemacht, ja, ist auch so ein Ding. Das kann total schön sein, das kann aber auch furchtbar wehtun, ja, wenn man auch nur die Hand nach links raushält oder den Arm oder den Kopf falsch hält oder was auch immer. Also das sind ja nochmal ganz andere Erfahrungen. Was gibt dir das und wie viel Thrill? Wie viel Adrenalin hast du, wenn du da oben an der Bockbahn gestanden hast oder auf dem 5-Meter-Turm oder 10-Meter-Turm oder was auch immer? Ja.
Genau, ich habe die vor kurzem gezählt. Es waren insgesamt 48 TV-Total-Samstagabend-Shows von 2003 und eine Strecke von 14 Jahren insgesamt. Ich war in diese 14 Jahren für alle Events immer gesetzt. Mein Ziel war, vor Ort zu gewinnen oder zumindest vom Stefan. Es gab
so Ziel. Gut, also das haben Stefan viele Hart, versucht, ne? Und nicht geschafft, ne? Weil den unterschätzt man ja total, weil der ist nämlich auch richtig fit, ne? Und das ist ja ein unfassbarer Wettkämpfer. Ja, vor dem habe ich ja unglaublich Respekt, weil das ist ein so unglaublicher Wettkämpfer. Das ist Wahnsinn, ja.
Genau, und der Stefan, der hat diese, sag ich mal, coole Events gemacht und die habe ich mitgenommen und bin da hingegangen, habe ich vorbereitet für jedes einzelne Ding. Habe Stocker-Autos organisiert, oh ja, trainiert. Stocker, genau. Ja, ich habe Autoball, quasi eine eigene Halle mit Bälle und dies und das. Vor allem Vox habe ich ein kompletten Team und es war nicht einfach. Du hast die VOG-WM erwähnt, zum Beispiel. Die letzten zwei VOG-WMs, die ich mitgemacht habe, wo ich dann gewonnen habe, also ich habe alle mitgemacht, gekämpft gegen Olympiasieger und dann werden beide, sag ich mal, Fahrten gezählt und du fährst dann halt knapp 100 km/h.
Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man, also ich glaube, das kann sich halt niemand vorstellen, weil ja die wenigsten mal oben da stehen an so einer, an so einer Bobbahn und diese Geschwindigkeiten.
Wenn du Fehler machst, also wenn du, sag ich mal, so runterfährst und brennst die ganze Zeit und hast keinen Bock irgendwie hier und hast so einen Anzug, der wie so eine, ja, wo der Windschatten halt quasi katastrophal ist und dies und das, dann ist das halt nicht so gefährlich, trotzdem gefährlich. Aber wenn du auf Zeit fährst und du fährst gegen Olympiasiegern, dann, wenn du Fehler machst, kann es wirklich gefährlich sein. Du kannst dich wirklich sehr, sehr schwer verletzen. Aber wenn du gut fährst und die vorbereitest, gutes Team, gutes Equipment und bist konzentriert. Und ich kann nur sagen, der letzte Sieg, der war so spannend. Es war gegen Armin, das ist ein Südtiroler, ein Armin Olympiasieger. Ja. Genau, richtig. Also, wir starten und ich starte vor ihm. Und ich bin bei dieser 1,4 Kilometer genau 2/10 von einer Sekunde schneller. Okay, jetzt ist der Druck sehr, sehr hoch. Er ist Profi. Wenn ich einfach nur einen halben, also eine ganz kleine Fehler mache, dann ist er natürlich vor mir. Bei der zweiten Geschichte nochmal eine 5/10 von einem Sekunde auch eingeholt und dann den Sieg gepackt. Wie das genau geht, mein Bruder Jimmy war dabei zum ersten Mal, sagt, wie machst du das? Ich sage, es sind so 15 Tricks, die man hat. Sind es vielleicht nur 6 oder 9. Aber es sind so Erfahrungswerte, viel trainieren und an dem Tag muss auch alles packen und dein Team und alles drum und dran. Und es macht Bock, wenn du auf der Bühne auf dem Podest bist und du hast Olympiasiegern hinter dir. Und du schlägst den Hakel Schorsch, früher habe ich ihn mehrmals geschlagen und der war verbissen. Er sagte selber, für mich ist die Wok-WM für meine Sponsoren wichtiger als jeder Weltcup.
Das glaube ich sofort,
wo nur so 50.000 Zuschauer gucken. Und bei der Wok-WM früher, da gab es richtig Zuschauer. Da haben ja so Millionen von Menschen sich das angeschaut an einem Samstagabend. Bis in die Puppen ging das. Das war schon cool. Ich habe es mitgenommen. Und ich muss sagen, ich habe mich, Ralf und Philipp, bei diesen Rab-Events 1000-mal mehr verletzt, aber jeden Wettkampf, den ich gemacht habe,
normal. Das glaube ich sofort, ja.
Hände gebrochen, Rippen gebrochen, die Knie zerschlagen, Meniskus, dies, das hast du nicht gesehen. Da gab es Stockcar überschlagen, wenn du da gewinnen wolltest, also beim Stockcar in der großen Klasse. Es gab 3 Klassen, ich bin in der großen Klasse gefahren, da habe ich von 11-mal wo es gab, diese Stockholm-Challenge 8-mal gewinnen dürfen. Es war super. Es hat Bock gemacht. Diese ganzen, sag ich mal so, TV-Wettkämpfe, die mache ich gerne mit, wenn die kompetitiv sind. Also, wenn die jetzt mich anrufen würden und sagen, haben die auch ein paar Mal. Joey, willst du nicht bei Dschungelcamp mitmachen? Mhm. Ah, sag ich, nö. ja, aber du kannst kommen. Dann kannst du halt gerade, wir geben eine gute Gage. Ich sage, ja, aber ich kann das Mädchen ja leisten, weil danach kann ich mich direkt begraben. Ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja, klar,
also
ja,
es gibt Sachen, die TV-mäßig so gut sind oder du hast es erwähnt, hier Turmspringen von 10 Meter, ich war der Erste. Da unterschreibst du auch, dass du auf eigene Gefahr von 10 Meter springst.
Da,
wenn du bei 10 Metern eine gute Figur machst, hat sogar geklappt, dass ich da sogar den Fabian Hambüschen, der Profitoner, der von 3 Meter quasi hier 3,5 Schrauben macht und sauber reinkommt. Aber dann meine einzige Chance war in die Höhe, weil die Höhe gibt dann halt quasi jeder Dreh, kriegst du halt so einen Bonus obendrauf. Und nur mit der Höhe konnte ich gewinnen, weil ich keine 4 Schrauben kann. Und genau, das hat Spaß gemacht. So 1:1 gegen richtige Profis, die so mehr oder weniger in ihrem Bereich drin sind. Und die auch zu schlagen. Und es war immer super. Ich habe das mitgenommen. Es war eine tolle Plattform. Ich will es nicht missen. Zum Beispiel, ich muss jetzt gleich trainieren, Philipp und Ralf, die Dart-WM. Und da wollte ich immer mitmachen. Und ich trainiere momentan 2-mal am Tag für die Dart-WM.
Wirklich?
Morgens, abends, natürlich. Ja, klar.
Okay.
Und da darf ich mitmachen, auch Pro7. Und das wird cool. Da freue ich mich. Ich habe mich gefreut, dass sie mich angerufen haben, weil ich habe das die letzten Jahre immer gesehen. Sagen, ja, warum darf ich nicht mitmachen? Gut. Ich habe mich auch nicht gemeldet. Und auf einmal kam der Anruf. Und der Knossi hat es dieses Jahr gemacht. Und dann dachte ich, ah, das hätte ich auch gern. Und dann kam der Anruf von dem Redakteur und dachte ich, ey, super, ich bin dabei. Ich trainiere. Ich hab einen Trainer, der zeigt mir, wie das geht. Wir treffen uns morgen. Am Heiligen Abend treffen wir uns. Ja. Und wir trainieren. Und heute gleich trainiere ich. Und abends immer versetzt. Ist besser, als wenn man halt so 8 Stunden am Stück trainiert. Besser so kleine Einheiten, mehrere am Tag. Das setzt sich im Körper besser. Und die Autoball-WM kommt auch 2026. Und die gab es letztes Jahr wieder, nach langer Pause, weil Stefan Raab weg war. Und hab da mitgemacht letztes Jahr, Europameisterschaft 2024, hab gewonnen und bin qualifiziert für 26. Und da will ich die WM gewinnen. Das ist irgendwann im Mai, Juni müsste die kommen. Meistens so im Rahmen von der offiziellen Weltmeisterschaft. Und da freue ich mich. Das darf ich wahrscheinlich alles nicht sagen. Egal, ich bin qualifiziert, ich bin dabei. Ohne mich... Das findet schon, die, ich hoffe, nicht statt.
Genau, ja. das klingt doch großartig.
Also die Darts-Nummer, das kann ich total nachvollziehen. Wobei, ich glaube, da wird man auch extrem demütig, wenn man sieht, was die Jungs da werfen. Ja, und dann denkt man selber, ja, das ist klar, funktioniert. Das funktioniert aber genau einmal zufällig und dann funktioniert es 83 Mal nämlich nicht mehr. Und dann fallen die Dinger da runter oder man ist irgendwo und wirft irgendwo hin, wo man gar nicht hinwerfen wollte. Das ist schon wirklich absurd, was die da machen, ja, weil die Jungs sehen ja jetzt nicht alle super sportlich aus, aber diese Klarheit und Ruhe und diese klitzekleinen Felder da treffen, das ist schon richtig geil. Ich bin totaler Fan, ich schaue da sehr viel zwischen den Jahren, ganz viel so, wenn ich in Holland bin, zwischen den Jahren oder so. Das ist nämlich einfach eine Mischung aus, wie soll ich sagen, kontemplativen, ja, Zuschauen, aber das ist ja auch immer wieder Thrill. Gestern habe ich wieder drei Finals gesehen, unter anderem mit Gaga Clemens, dem besten Deutschen, der da gestern gespielt hat. Das hat schon was. Das ist so leicht verstehbar. Und weißt du, wovor ich noch mehr Respekt habe als vor dem Werfen? Dieses blitzschnelle Rechnen.
Ja.
Ey, das ist ja mit einer Geschwindigkeit, rechnen die da die Optionen, ja, und gehen dann von dem einen Feld zum nächsten Feld. Da muss ich echt sagen, okay, da müsste ich länger für üben als für den mechanischen Vorgang des Werfens. Ja,
ja, es ist spannend.
Hast du einen Caller oder bist du so fit im schnellen Rechnen, dass du das schnell switchen kannst?
Also ich kann sehr gut mit Zahlen, aber wenn ich jetzt meinen Trainer, der ist Leon, der macht so innerhalb von, wie du gerade sagtest, Ralf, so, zack, das ist die Zahl. Und dann denke ich, what the fuck? Wie geht das, Leute? Ist einfach, das ist crazy. So kann man nicht rechnen. Das sind doch krumme Zahlen, weißt du, so 17, 18, 12 und plus 3 mal die 1 und hast du nicht gesehen? Das ist schon, ja, wahrscheinlich ist es ein Skill, die man halt trainieren kann, wenn man das halt über Jahrzehnten macht, dann hat man halt einfach diese Scheibe. Ja. Dann weißt du genau, die drei Kombinationen erzählen halt quasi von 157 minus 48 und bam, bam. Ne? Das ist schon geil. Also der Sport ist schon tierisch gewachsen, oder? Ich meine, in England oder in Irland oder Australien oder wo auch immer war das immer so big time. Aber jetzt schwappt das so weltweit gefühlt. Ne? Auch Deutschland, Riesenhype und ist eine Welt für sich. Der Leon, der quasi mich trainiert, die organisieren halt in der Westfalenhalle jedes Jahr 3 Tage hintereinander. Da kommen 30.000 Menschen a 4 Stunden. Ja, Wahnsinn, ne? Da sitzen die und bezahlen Eintritt zwischen 40 und 80 Euro und gucken sich 4 Stunden an, wie irgendwie die Topstars da irgendwie Dart machen. Das ist doch Rockstars.
Ja, absolut. Das ist absolut. Und zu Recht. Ich finde das unglaublich entertaining. Das ist brutal. Ne?
Super.
So, Joey, du hast uns schon eine Menge verraten, was du nicht verraten durftest. Ja, gibt es noch so geheime körperliche Sachen, wo du sagst, boah, das muss ich noch mal ausprobieren oder
hast
du dir noch irgendwas vorgenommen für nächstes Jahr? Oder hast du uns schon alles verraten, was du eigentlich noch für dich behalten solltest?
Es hat sich in den letzten 2,5 Jahren auch bei mir irgendwie durch dieses Einstieg bei Seven vs. Wild sehr, sehr viel verändert im Bereich quasi, sag ich mal, Medienplattform. Das normale Plattform, so Raab-Events, Stern-TV, RTL, dies, das, Pro7 und so, das läuft immer seit gefühlt fast 30 Jahren super gut und toll. Und jetzt bin ich dann in so einen Kosmos reingekommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Letzten Samstag war ich, die letzten 3 Jahre werde ich immer eingeladen zu das große Christmas Montana Black Party.
Stimmt.
Und ja, da sind halt die größten Content Creators, die man sich vorstellen kann. Jetzt haben wir ja produziert Surviving Amazonas, kommt ab März in 10 Folgen. Dann kommt jetzt die dritte Folge Adventure Buddies, es kommt Team No Limits. Es sind alles so Projekte, 6 Projekte, jeweils immer so zwischen 10 Tage und 2 Wochen, wo man halt in der Wildnis irgendwas macht, was dann hinterher auf YouTube, auf den Amazon, Netflix, Join, Streaming. Plattforms kommt, Streaming, Ding, Geschichten und auch zum Beispiel wie dieses Jahr, was auch vielleicht kommen könnte, ist ein Projekt genannt Most Wanted. Und das ist das, der Medien hat sich komplett verändert. Es kommt auf ProSieben, 10 Folgen, dann kommt es auf Join und dann auf YouTube. Das heißt, es ist überall erhältlich für jeder, der quasi eine andere Art von Konsumierung hat. Und das hat quasi das komplette, sag ich mal, Awareness. Ich sag mal nur ein Beispiel, das kommt die ganze Zeit vor. Machst du dann eine Präsentation für die Firma XY, einen Vortrag, und dann stehen da halt quasi die Teenager-Söhne von dem Vorstand. Und dann kommen die und wollen ein Foto machen. Und dann weißt du, diese Zielgruppe, die kennt die Kelly Family überhaupt nicht.
Ja.
Die kennt die nicht. Und das kommt alles von das komplette neue Geschichte, die man macht. Und ich muss sagen, es macht auch Spaß. Es macht auch Riesenspaß, wenn ich zum Beispiel dieses Jahr im Achterteam, wahrscheinlich, Ralf, sagt dir das nicht, aber der Philipp kennt die, Fritz Manicke, Apfel auf Bike,
ja.
Sascha Huber, Flying Uwe, Otto Bulletproof, Survivor Martin, also wir reden über YouTuber alles Gewinner,
genau,
alles Gewinner von Seven vs. Wild, mit dem habe ich Race Across America in Achterteam und das sind alles tolle Menschen, ne? Das sind alles tolle, die arbeiten alle sehr hart, die sind fleißig, die sind positiv, die sind sportlich, es sind gute Leute, ich liebe diese, also ich lerne, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin, mittlerweile gefühlt mehr von jungen Menschen als halt von quasi viele in meiner Generation, die dann halt entweder immer noch kämpfen oder einfach aufgegeben haben. Deswegen ist es ein Game Changer, absolut, wie sich alles verändert hat. Es macht Spaß und genau bei dieser Geschichte hier, Montana Black, da kommt einer zu mir, das ist dieser Ballermann-Sänger. Mhm. Ike. Ja, genau, ja, genau, ja. Mhm. Er kommt zu mir und sagt, Joy, ja, so hier, hast du nicht gesehen, ich verfolge, was du tust. Der sagt zu mir, du und Kai Pflaume sind die Einzigen, die das geschafft hat, das alte Fernsehen quasi in ja, Kombination mit das neue Fernsehen. Dachte Voll. Ich, krass. Habe ich mal überlegt. Kai, natürlich, der ist schwer unterwegs. Der hat das schon vor 5, 6 Jahren angefangen, halt quasi die ganzen YouTuber und so zu interviewen. Und dann sieht man halt, okay, ja, stimmt. Ja, ja. Die jungen Menschen kennen Kai dadurch, dass er viel mit diese neue quasi Content Creators halt zusammen arbeitet. Aber trotzdem, er moderiert auch bei der ARD das Quizshow mit Elton und Klein gegen Groß und hast du nicht gesehen? Stimmt.
Genau.
Und sage ich, okay, gut, klasse, wenn das so ist, ja, freue ich mich sehr mit 52, dass man halt auch quasi in der jüngeren Zielgruppe dabei sein darf und gehört und zu Projekten mitmacht, wo quasi, die auch zu mir passen. Seven vs. Wild habe ich gefühlt ähnliche Projekte in der Form vor 10, 15 Jahren gemacht. Ich könnte erzählen über abgesetzt in der Insel 10 Tage, durch den Urwald 10 Tage abgesetzt. Wir haben ja 5 Projekte immer produziert bei Stern TV in der Zeit, wo Dschungelcamp kam zur Ausstrahlung. Also produziert im Dezember, im Januar ausgestrahlt. Damals hat noch Jauch moderiert und dann war das so, dass Jauch sagte, okay, und ihr habt jetzt Dschungelcamp gesehen und jetzt kommt der Joy und zeigt quasi so, wie es wirklich läuft. Und dann hat man von so 8 Millionen Zuschauer, 1 Million ist länger geblieben bei Stern TV. Also dann normalerweise Stern TV hat ja früher vielleicht 3 Millionen, 2 Millionen gehabt. Und dann sind vielleicht 3,5 Millionen geblieben, haben geguckt, wie ich mich da quäle, 2 Wochen. Und diese gleiche Formate, so ähnlich fast, ne, oder viele parallel, hat man halt so 10 Jahre später anders verpackt. Der Fritz Manicke mit seinem Team, mit Content Creators und auf YouTube und das Ding ist durch die Decke. Und dieses neue Welt, ist, kann ich nur sagen, es macht riesen Spaß.
Gut, du kommst ja vom Sport und Kai ist ja auch noch, also Kai Pflaume, der ist ja jetzt nachträglich noch in die Sportwelt eingetaucht, ne? Also der hat diese ganzen Sporterfahrungen ja dann anschließend gemacht. Also das ist eine sehr, sehr spannende Verbindung, ja, zwischen Show, zwischen Sport, zwischen YouTube, ja, diese generationenübergreifende Geschichte, zeigt ein bisschen auch die Kraft, die sportliche Betätigung, die sportliche Herausforderung haben kann, ne, weil auch in der ARD ist Sport halt immer noch etwas, was junge Leute halt auch in die ARD treibt, auch wenn die vielleicht sonst gar nicht so genau wissen, wo sie das Erste finden sollen. Aber die Sportsachen, die werden dann schon gefunden. Ne? Also das ist sicher etwas, was uns verbindet. Joey, wir sind wahnsinnig geehrt, dass du uns hier zu unserer 300. Folge und zum Abschluss des Jahres deine Zeit zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank für die super spannenden Einblicke. Es hat total Spaß gemacht und auch für uns ist ja dieser Podcast immer eine kleine Reise zwischen den unterschiedlichen Welten und du hast die nächste Tür für uns aufgestoßen. Vielen Dank dafür.
Ich danke euch, Ralf, Philipp, großartig und einen guten Rutsch für alle, die das jetzt in 2025 hören. 2026 Vollgas und gesund bleiben, Spaß haben und ja, vergiss nicht, es gibt nur ein Leben und jeder Tag zählt. Und deswegen, egal was ich tue, all in, Freunde.
Oh, Joey, ey, das ist, also da kann ich gar nichts mehr on top setzen. Das ist das perfekte Schlusswort, Joey. Vielen lieben Dank. Euch zu Hause, frohes Weihnachtsfest für 2026. Alles Gute, bleibt uns gewogen und ja, bleibt uns treu.